Herzlich willkommen zu der neuen Folge Kick-Ass Radio mit mir, Premiere als Host und einem ganz speziellen Gast, Paula Enzweiler. Ich bin super stolz und glücklich, dass du heute hier im Podcast bist. Und wie cool ist es, dass wir uns tatsächlich in persona gegenüber sitzen, hier in St. Moritz. Ich bin hier gerade im Höhentrainingslager, du bist vorbeigekommen und wir haben gestern für deinen YouTube-Kanal ein Video gedreht, beziehungsweise du hast einen Tag mit mir durchgezogen im Training. Und ja, deshalb erstmal die Frage, wie geht's dir heute Morgen, einen Tag danach?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz doll. Ich bin schon gerade eben die Treppe hier hochgelaufen und meinte zu Laura, Alter, ich bin so durch. Also wirklich, meine Beine sind okay. Also ich merke sie auf jeden Fall, aber ich bin einfach so richtig, als hätte ich einen Kater. So geht's mir gerade.
Ja, das kann ich gut nachempfinden. Also einmal bin ich ein bisschen beruhigt, dass es nicht spurlos an dir vorbeigegangen ist.
Das wäre krass.
Das wäre echt krass, aber du bist auch krass. Ich glaube, da kommen Danke. Wir im Verlauf des Gesprächs auch nochmal ja, ein bisschen intensiver dazu. Sollen wir kurz sagen, oder sag du doch mal kurz, was wir gestern gemacht haben und vielleicht auch, wann es das zu sehen gibt.
Oh ja, also ich muss sagen, ich habe mich überraschen lassen. Laura wollte mir eigentlich schon den Abend vorher genau erzählen, was wir machen. Aber ich meinte, nein, nein, bitte erst in dem Moment, weil ich dann auch so ein bisschen meine Reaktion haben will. Aber wir haben angefangen, wir haben uns um 8 Uhr morgens am Track getroffen. Dann stand eigentlich auf dem Plan 15 mal 400 Meter. Und nach den 400 Metern immer 50 Meter gehen, 150 Meter joggen und dann weiter. Also eigentlich, Laura meinte, hat dann immer von einer Pause gesprochen, aber das ist nicht meine Definition von einer Pause. Das haben wir, sollten wir eigentlich 15 Mal machen, aber nach 10 Mal habe ich gesagt, okay, ciao. Weil es ja noch mehr auf dem Plan stand. Danach hatten wir kurz Pause, gegessen, dann ging es aufs Rad, 15 Kilometer zum Berg hinfahren. Wenn man jetzt denkt, ach so, ein bisschen einradeln, nein, 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 nicht mit Laura. Ich glaube, wir hatten Durchschnitt, also ich habe manchmal auf meine Uhr geguckt, wir waren so bei 35 km/h. Ich dachte mir so, ach du Scheiße. Ups, darf man ja scheiße sein?
Ja, ich glaube schon.
genau, einradeln und dann 15 Minuten immer so einen Berg hoch, der so steil war, also wirklich. Und da, du meinst, es waren 6% auf gar keinen
Fall. Ich muss sagen, diesen Berg, also ich mache sehr gerne so Hill-Raps, also einfach so Bergwiederholung. Ja. und ich habe tatsächlich diesen Berg, der Albula-Pass, habe ich schon gesagt, dem habe ich meinen Weltmeistertitel zu verdanken, unter anderem. Echt? Weil ich in Vorbereitung auf die Ironman WM bin ich da so oft hoch und runter gefahren. Und das war dann wirklich auch so eine Key-Komponente, warum ich, glaube ich, in dem Rennen dann auch bergauf vor allem so gut sein konnte, habe ich mich echt oft dran erinnert. Deswegen habe ich eine besondere Beziehung mit dem Berg. Deswegen habe ich gedacht, da müssen wir zusammen hin. Okay, und dann sind wir zurück, ne?
Genau, nochmal Pause, aber auch nicht so lange eigentlich.
Ne? Nee, es war, da müssen wir auch fairerweise sagen, dadurch, dass wir natürlich auch für euch mitgefilmt haben, vergeht natürlich hier und da auch immer wieder ein bisschen mehr Zeit als jetzt die reine Trainingszeit.
Das heißt, stimmt.
Ich finde, wir haben gestern schon krass durchgezogen. Wir waren lange unterwegs.
Voll.
Am Ende sind wir noch geschwommen.
Ja,
im Oberwerber hier. Eins der schöneren Hallenbäder, wie ich finde.
Ey, also wenn es in Berlin so eine Hallenbäder geben würde, halleluja. Also es war so schön.
Da würden wir alle öfter schwimmen
gehen. Ja, aber wirklich. Nee, und da sind wir, du bist 3000 Meter geschwommen,
oder? Genau.
Ja, und ich bin, naja, so ein paar Bahnen hin und her geschwommen.
Na, du bist schon einiges geschwommen und dazu hast du mich dann ja auch noch in etwas abgezogen. Aber wir wollen hier jetzt auch nicht alles verraten, weil das könnt ihr dann auf Paulas YouTube-Kanal.
Und Instagram auch.
Und Instagram, genau, in voller Länge schauen. Also da werden wir euch beide auf unseren Kanälen dann auf dem Laufenden halten.
Ja.
Aber es war ja definitiv jetzt ein Trainingstag mit 3 Einheiten. Mhm. Hast du das schon oft gemacht?
Ja, dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen langsam ins Triathlon-Game einsteige, ja, nicht, also oft auf jeden Fall nicht. So, aber schon ab und zu.
Und in der Höhe warst du eigentlich so zum Trainieren auch noch nicht, oder?
Nee.
Hast du euch mal nachgeschaut, wie viele Höhenmeter du gestern auf dem Rad gemacht hast?
Müsste ich mal gucken.
Ja, das musst du mal gucken.
Ja, stimmt.
Weil da kommt echt einiges zusammen.
Ja.
Obwohl man da so, also Kilometer kommen nicht so viel zusammen, weil man halt irgendwie so viel berg hoch fährt. Aber Höhenmeter kommen da echt schnell zusammen. Und
ja, mein Trainer wird wahrscheinlich fragen, wo warst du?
Was hat sie getan?
In Berlin geht das nicht.
Gut, also jetzt, ich habe mir überlegt, um mal so ein bisschen reinzustarten, habe ich überlegt, dass ich mal sammel 5 Gemeinsamkeiten, die wir haben und 5 Gegensätze. Und ich bin jetzt gespannt, ob du damit einverstanden bist. Kannst du es auch gerne ergänzen. Also, 5 Gemeinsamkeiten, die ich sehe, die wir haben, ist...
Oh, ich wüsste schon 2.
Echt?
Ja.
Willst du zuerst sagen?
Ich sag eine, die ich glaube, dass wir beide mit unserem Mann so eng zusammenarbeiten.
Das habe ich tatsächlich nicht draufgenommen, hatte ich aber auch im Kopf.
Ja, weil das finde ich
da
schon...
Da kommen wir auch später nochmal zu, definitiv. Gut. Ja, ist eine echt coole Gemeinsamkeit. Und also ich habe angefangen, glaube ich, mit einer Sache, die uns verbindet, dass wir beide einfach über unser Sporttreiben oder das, was wir auch nach außen darstellen, Menschen zum Bewegen motivieren wollen, inspirieren wollen.
Das stimmt, das ist sehr schön.
Dann habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass du auch sehr gerne Kuchen isst. Du hast auch so Sticker auf deinem Helm.
Ja.
Du sagst, also ich sage immer, faster with cake ist mein Motto. Du hast...
Right now, snack forever.
Ja, yeah, auch sehr, sehr gut mit so ein paar Kuchenstücken. Da habe ich schon gesagt, so die Sticker hätte ich auch sehr gerne.
Ja.
Beziehungsweise du hast zu mir gesagt, mein Sticker-Game muss improved werden.
Ja, muss geupdatet werden, auf jeden Fall.
Dann haben wir beide Socken als erstes Merch Teil gehabt. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Du hattest deine Fahrradmaussocken und bei mir sind es die Kick-Ass-Socken.
Geil.
Und das habe ich gedacht, das ist eigentlich auch ganz cool.
Voll.
Dann habe ich gestern erfahren, dass wir eigentlich im gleichen Alter mit dem Schwimmen angefangen haben.
Auch richtig.
Ungefähr mit 24.
Ja.
Und neu bei dir, bei mir schon ein bisschen länger, wir sitzen beide auf Canyon Bikes.
Das stimmt. Und wir haben die gleichen Ohrringe.
Yes, seit gestern.
Ja.
Ja, die stehen dir sehr, sehr gut. Paula hat die Silber-Superpower-Kreolen, gerade in den Ohren, in Silber, ich in Gold. Sieht
die
sehr cool aus.
Die bringen immer Glück.
Auf jeden Fall. Also bei mir hat das bisher sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, dir auch bei all den Abenteuern, die noch kommen, da kommen wir auch noch zu.
Bin ich bald Weltmeisterin, hä?
Mhm. Also jetzt rein vom Alter, mit dem Schwimmanfang und so weiter, würde ich sagen, stehen dir alle Türen und Tore offen.
Oh, aber ich bin, glaube ich, mental nicht so wie du. So eine krasse Maschine.
Mm-mm. Schauen wir mal.
Ich bin nicht so gut mit drin, mich
jetzt
zu
jetzt kommen wir mal zu den Gegensätzen. Das heißt, das wäre jetzt schon ein Gegensatz, den du anbringen würdest.
Ja, unser Gehirn.
Unser Gehirn. Also, ich habe eine Sache gehört, als ich mich so ein bisschen im Vorfeld versucht habe, auch nochmal so ein paar Infos von dir rauszubekommen.
Gossip.
Die hat mich schockiert.
Was?
Aber ist wahrscheinlich so, dass es 99% der Menschen so empfinden wie du.
Okay.
Du magst keine Lakritze.
Oh ja, nee. Du magst das?
Total gerne. Vor allem die Kombi aus Schokolade und Lakritze.
Oh.
Es gibt so Süßigkeiten, da ist so Lakritze und innen drin ist so Schoko. Das ist mega geil. Oder es gibt so Kugeln von dieser, wie heißt die Marke, Bülow oder so. Das ist so eine nordische Marke. Die machen auch so Schokokugeln mit so einem Lakritzkern. Richtig gut. Okay, magst
also
du nicht? Ich schaue in dein Gesicht. Ich sehe pure Entsetzung, Ekel.
Aber ich glaube, da sind mehr Leute auf meiner Seite.
Ja, meine ich ja. Also ich denke, 99% sind
100%.
Auf deiner Seite. Ich habe aber echt, also dadurch, dass manche das wissen, dass ich das gerne mag, kriege ich immer wieder auch geile Lieferungen oder Geschenke irgendwo
so
aus dem Norden.
Keiner das will. Alle geben das zu dir dann, die Lakritz.
Ja, geil, könnt ihr gerne machen. Also es wäre schön, wenn die vegetarisch ist, also ohne Gelatine.
Ja.
Das ist aber bei Lakritz eigentlich häufiger der Fall. Und so softe mag ich auch sehr gerne.
Ah, ja.
Also, dass ihr das alle mal gehört habt.
Ja, Leute, schickt Lakritz an Laura.
Was kann man dir denn?
Happy Hippos. Oh, so toll. Ich bin generell richtig Team Schokolade und Eis.
Dori hat mich gestern gefragt, ob ich, wenn ich mir nur eine Sache aussuchen dürfte, weil wir zu dem Zeitpunkt Gummibärchen gegessen haben, so um die Carbs hochzuhalten, ob ich dann Gummibärchen wählen würde oder Schoko. Und ich konnte mich in dem Moment kurz nicht entscheiden, weil die Gummibärchen so gut geschmeckt haben. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es definitiv Schoko.
Ich muss sagen, ich finde Gummibärchen, wenn man zu viel isst, dann wird mir auch immer schlecht.
Voll. Also deswegen. Zum Carbloaden und so ist gut. Aber so grundsätzlich im Alltag ist Schokolade halt auch viel vielfältiger. Und hilft halt einfach so viel besser in allen Lebenslagen.
Das stimmt. Aber wenn du nur noch eine Carbquelle essen könntest, also entweder Reis, Nudeln oder Kartoffeln oder Brot, welche würdest du wählen?
Nudeln.
Nudeln?
Und du?
Brot.
Ach, Brot ist schon noch gut. Also ich finde, das kannst du nicht so in einen Topf werfen. Weißt du, weil Brot ist eine ganz andere Mahlzeit als jetzt Nudeln oder Reis.
Aber das ist ja das Schwierige daran.
Ja, das stimmt. Aber
müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, Leute.
Ja.
Welche Quelle würdet
Nudeln
ihr
könnte man zur Not auch süß essen.
Was? Brot auch, aber viel besser.
Tatsache. Okay. Weitere Gegensätze, ja? Also jetzt hatten wir erst einen.
Ja.
Du hast ja noch das Gehirn angebracht, aber da weiß ich nicht genau. Vorm Schwimmen, dusche ich warm bzw. heiß und du kalt.
Ja, das ist verrückt.
Das haben wir gestern festgestellt.
Da war ich echt ein bisschen entsetzt, weil du quälst dich damit ja selbst.
Nee, aber wie kann man kalt duschen und dann, weißt du, dann ist also immer das ins Becken springen ist eh schon immer so.
Aber wenn du davor kalt bist, ist es nicht so schlimm.
Ich weiß, aber dieser Moment, dass
aber
kalt,
du magst ja Schmerzen, ne? Du magst es ja zu leiden.
Nee, das habe ich nie gesagt.
Laura, du warst
Iron Man. Das unterstellst du mir. Dann hast du, wir haben beide einen Sauerteig und du hast deinen, der heißt Simon, der hatte sogar einen Namen, du hast ihn einfach verhungern lassen.
Ja.
Meinem geht's noch gut.
Also wir sind gegensätzliche Sauerteig-Muttis.
Ja. Du bist deiner Mutti-Pflicht nicht nachgekommen.
Nee, echt nicht.
Dann haben wir auch gestern festgestellt, ich liebe Berghochfahren mit dem Fahrrad und du magst es nicht so.
Nee. Aber dazu muss man auch fairerweise sagen, ich wohne in Berlin und wir haben das nicht. Heißt, ich mache das nie. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mehr gewöhnt ist, dann mag man es vielleicht. Aber wenn man das nie macht und dann auf einmal haut es dich ja um wie sonst was. Deswegen glaube ich,
aber du bist ja vorher schon mal Höhenmeter gefahren, oder? Weißt du, was die größte Anzahl an Höhenmetern war, die du schon mal gefahren bist in einer Tour?
Nee. Aber ich habe mal den Allgäu-Triathlon gemacht.
Okay.
Und da fährt man ja irgendwie 8 Kilometer am Stück hoch.
Die Mitteldistanz, oder?
Nee, die
was Olympische.
Ich glaube, es war sogar eine Sprintdistanz.
Ah, das gibt's auch, ja.
Ja, genau.
Okay, da waren es dann vielleicht, weiß ich nicht, wie viele Höhenmeter die hat.
Ja, aber
dann könnte es sein, dass du gestern einen Höhenmeterrekord gefahren bist.
Meinst du?
Ja, du musst es mal nachschauen. Also es werden auf jeden Fall über 1000 gewesen sein bei dir. Und
was?
Denke ich schon.
Meinst du?
Du bist 3-mal da hoch, wenn wir jetzt das 4. Mal noch dazu zählen. Egal.
Ich schau mal.
Es ist für Menschen leicht, sich mit dir zu identifizieren und oft schwieriger mit mir.
Ja.
Würdest du da, bist du damit d'accord?
Von der sportlichen Leistung auf jeden Fall.
Ja, also so, da habe ich zumindest das Gefühl, dass das einfach eine deiner Stärken natürlich auch ist, dass du viel mehr Menschen so abholen kannst, weil die sich besser mit dir identifizieren können, als vielleicht mit mir, die irgendwie dann immer versucht, schneller,
aber ich glaube, dafür
weiter
bist du sozusagen eine größere Inspiration.
Das weiß ich auch nicht.
Weißt du nicht?
Also das habe ich tatsächlich auch als Punkt für später, weil ich es einen spannenden Punkt von uns beiden einfach auch finde, weil wir, glaube ich, in vielen Sachen ähnlich sind und dann doch aber auch wieder ganz gegensätzlich auch einfach das, wie man auf Menschen wirkt draußen einfach so.
Ja, stimmt.
Können wir später nochmal zukommen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir schon 5 Sachen haben, aber ich glaube schon, wenn man jetzt das Gehirn dazu zählt, lassen wir das mal gelten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt.
Dann würde ich gerne wissen, wer war Paula, bevor sie, ich sage jetzt mal, zur Instagram-Paula wurde. Also vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen abholen, wo du herkommst sozusagen. Wie sah deine Jugend aus? Und vor allem, wie bist du so zum Sport gekommen? Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage, aber...
Ja. Also ich würde sagen, ich war auf jeden Fall eine sehr ähnliche Paula wie jetzt. So vom Wesen her auf jeden Fall. Aber so... Also ich habe schon immer Sport gemacht. Also Sport hat schon immer einen sehr großen Teil irgendwie in meinem Leben gespielt. Ich habe halt früher Leichtathletik gemacht. Dann habe ich geturnt. Ich habe Touren erst mit 22 angefangen. Also ich war schon immer so jemand, der so immer neue Dinge ausprobieren wollte. Und sonst, ich hatte einen Vollzeitjob, der nicht so cool war. Also ich war nicht sehr erfüllt, würde ich sagen. Aber das hört sich sehr traurig irgendwie an. Ich war trotzdem sehr glücklich, aber nicht so erfüllt. Ich hatte keinen Purpose, so würde ich sagen.
Ja, es war vielleicht einfach, etwas hat gefehlt.
Genau, etwas hat gefehlt. Und ich weiß auch, dass ich die Jahre, bevor das mit Instagram angefangen hat, habe ich mir darüber immer super viele Gedanken gemacht. So, was ist überhaupt mein Purpose? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, hey, vielleicht braucht man gar nicht einen Purpose, der irgendwie so sein Beruf oder sowas wird, sondern irgendwie was anderes. Und so habe ich dann irgendwie auch mit dem Sport so krass angefangen. Also, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte einen Halbmarathon schaffen.
Was ich auch sehr spannend finde, du bist ja ein Drilling.
Ja.
Das ist ja schon auch was sehr Besonderes.
Ja.
Du hast 2 Brüder.
Ja.
Die sind eineiig, oder?
Genau, ja. Die sind eineiig und ich bin das andere.
Du hattest ein eigenes Ei für dich.
Ich hatte ein anderes Ei. Ja.
Genau, aber ich glaube, wenn man dir folgt, sieht man ja auch, dass auch die, also dass hier einfach Familie ist super wichtig für dich.
Ja, auf jeden Fall.
Haben deine Eltern also auch oder machen die auch viel Sport? Also wart ihr schon immer so eine sportliche Familie oder war das etwas, was dann nur du gemacht hast? Oder also, weil jetzt machst du ja vor allem auch mit deinen Brüdern, kommen wir später auch nochmal zu, eben auch viel gemeinsam Sport.
Ja, voll. Also wir drei haben schon immer viel Sport gemacht und ich würde auch sagen, damals war das eher so, dass Leon und David mich zum Sport motiviert haben. Also ich bin dann mit denen zum Fußballtraining, zum Tennis, alles, was die gemacht haben, bin ich einfach hinterher getrottet. Und jetzt ist es eigentlich genau andersrum. Jetzt mache ich halt so Triathlon, Marathon, Halbmarathon und ich motiviere die total und die machen mit. Genau, und meine Eltern sind auf jeden Fall sportlich, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich komme so aus einer crazy Sportlerfamilie oder so. Aber mein Vater tatsächlich, der arbeitet nämlich jetzt auch bei mir und im Arbeitsvertrag steht, dass er laufen gehen muss.
Wie
also,
cool.
Ja, er muss
und
da
was
jetzt
ist
mehr
seine Rolle?
Er ist so...
Welchen Vertrag hat er unterschrieben? Für was?
Ich weiß gar nicht, wie viel heißt. Ich glaube, die Stelle heißt Operations Management oder so. Da haben wir uns irgendwie einfach was überlegt, was so ein bisschen passt, weil er macht theoretisch so ein bisschen die ganze Buchhaltung und jetzt auch bei hier zum Beispiel die ganze Reiseorte organisiert, unterstützt uns halt bei den YouTube-Drehs und so weiter, weil ich schon merke, gerade wenn ich dann mich so auf den Content konzentrieren will, kreativ sein will und dann so viele organisatorische Dinge anfallen, dass ich das gar nicht so schaffe, beziehungsweise dann irgendwie immer was drunter leidet. Und deswegen dachte ich mir so, hey, ist doch richtig cool, mit seinem Papa zusammenzuarbeiten und ihn irgendwie auch so happy zu machen, weil er hat jetzt halt natürlich, also sagt er zumindest, irgendwie einen richtig tollen Job und das erfüllt ihn. Ja.
Ich glaube, es gibt auch nichts Schöneres, als wirklich so mit seiner Familie auch sogar zusammenzuarbeiten, wenn
voll.
Das einfach gut passt. Also mein Vater hat mich da auch wirklich, gerade in meinen Anfängen halt auch, gerade auf dieser Business-Seite extrem unterstützt, weil, muss man mal ehrlich sein, ich meine, das ist was, das lernt man ja nicht irgendwie in der Schule oder wenn man jetzt kein Studium, Ausbildung in die Richtung gemacht hat. Also das ist ja super cool, dass ihr da so eng zusammenarbeiten könnt. Ich glaube, besser geht's nicht, weil ist ja auch eine Sache, wo man Vertrauen einfach braucht in eine Person und wem kann man mehr vertrauen als irgendwie der eigenen Familie?
Ja, die wollen halt im besten Fall nur das Beste. Aber wie waren deine Eltern super sportlich?
Also auf jeden Fall jetzt nicht super sportlich. Mhm. Also Bewegung war immer ein großes Thema so in unserer Familie. Das heißt, die sind einfach super viel mit uns rausgegangen und es war dann aber eher so auf Bäume klettern, über Bäche springen, mal eine Radtour machen und so. Mhm. Aber halt nie irgendwie jetzt so pushy in eine Richtung. Also meine Eltern haben auch mal Tennis gespielt und so. Die haben auch so ein bisschen verschiedene Sachen gemacht, aber einfach jetzt nicht irgendwas extrem oder als Wettkampf oder so. Und ich habe auch einiges ausprobieren können als Kind, habe aber nie so richtig, bin nie so dran geblieben an irgendwas. Mhm. Also für meine Eltern ist es, glaube ich, eine der größten Überraschungen gewesen, dass ihre Tochter dann irgendwann so viel Sport macht, dann auch in den Leistungssport irgendwie gegangen ist.
Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du so zu deinen Eltern gegangen bist und meinst so, ich bin jetzt Leistungssportlerin oder Profisportlerin?
Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, es war am Anfang war Triathlon ja auch mein absolutes Hobby. Mhm. Ich habe Vollzeit nebenher gearbeitet, habe dann einfach versucht, vor der Arbeit, nach der Arbeit irgendwie zu trainieren. Also am Anfang habe ich auch nur eine Trainingseinheit mal gemacht, aber dann irgendwann wurden es zwei und dann habe ich eben erste Wettkämpfe gemacht und habe gemerkt, so hey, das macht mir Spaß und ich bin auch gar nicht so schlecht. Und es war dann eigentlich so, als ich bei irgendwelchen Rennen so das erste Mal so ein bisschen Preisgeld gewonnen habe, wo ich dann so gedacht habe, hey cool, ja, da kann man sogar ein bisschen irgendwie bei sich die Kasse füllen. Und
aber wie viel war das so? Also sind es dann so 200 Euro gewesen?
Also sehr abhängig vom Wettkampf. Ja. Also am Anfang habe ich halt angefangen mit so regionalen olympischen Distanzen. Mhm. Da hast du das am Anfang noch bar auf die Hand bekommen. So. Dann waren das halt irgendwie, ich glaube, es war vielleicht so für einen Sieg irgendwas 500 Euro so, aber es war halt viel. Ja,
ja, das und ist ja geil.
Ich meine, wenn du eben noch ganz klein bist, dann musst du es ja auch nicht versteuern am Anfang. Das war halt einfach so geil, okay.
Aber wenn man das Finanzamt hört nicht zu.
Ja, es ist ja so. Also ich habe ja normal gearbeitet. Mittlerweile ist es natürlich ganz anders. Ja, und dann habe ich einfach festgestellt, dass der Vollzeitjob halt, dass es immer schwieriger wird. Und es war halt einfach bei mir wirklich so, Stück für Stück wurde ich immer besser, konnte dann einfach auch Rennen gewinnen. Und dann war es halt irgendwann so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, ich merke, dass die Arbeit und so weiter einfach mir sehr viel abverlangt und ich keinem so richtig mehr gerecht werde, so vom inneren Gefühl. Und dann war irgendwie so ein Punkt, wo ich mir so dachte,
soll ich es jetzt einfach mal ausprobieren? So? Also dann habe ich erst angefangen, die Stunden zu reduzieren. Mhm. Und weil, da hat mir mein Vater eben auch geholfen, weißt du, einfach mal so ein bisschen Realitätscheck, wie viel Geld braucht man denn, um ein Jahr durchzukommen? Weil ja. du kannst dich ja nicht auf Wettkampfeinnahmen verlassen, weil du kannst dich verletzen, du weißt nicht, wie das Rennen ausgeht. Das heißt, auf Preisgelder, sag ich mal, da so mit wirklich zu rechnen für dein Basis-Inkommen ist schwierig. Aber das heißt, ich habe dann echt versucht, halt erste Partner zu finden und so weiter. Und dann hat er mir halt irgendwie.
Wer war
so
dein erster Partner?
Tatsächlich Erdinger alkoholfrei.
Ah, okay.
Die hatten damals so ein Perspektivteam, so ein Juniorenteam, wo sie so Talente fördern. Und da bin ich reingekommen. Mhm. Und die haben mir natürlich auch so ein bisschen die Welt zum Profisport eröffnet, weil die auch ein Profiteam haben. Mhm. Und ich dann quasi so das erste Mal auch mit anderen Sportlern in Kontakt kam, die das halt professionell machen. Mhm. Und dann irgendwann, nach ein paar Jahren in dem Perspektivteam, bin ich dann ins Profiteam gekommen. Und das war dann eigentlich wirklich auch so der Schritt, wo ich wusste, okay, jetzt kann ich das auch versuchen, mal all in zu gehen. Cool. Und das war dann, glaube ich, schon also ein bisschen ein Schock natürlich für meine Eltern, weil man halt, wenn man einen Job aufgibt, ich meine, das wird bei dir ähnlich gewesen sein, man gibt ja auch ein Stück weit eine Sicherheit auf. Es kann einem keiner garantieren, dass das, was man dann vorhat, funktioniert. Also bei mir nicht, mit dem Sport, du weißt nie, was passiert. Und bei dir
bei auch nicht,
ist eigentlich so ein bisschen ein Sprung ins Unbekannte.
Ja. Aber weißt du noch, wie sich das für dich angefühlt hat, als du so deinen letzten Arbeitstag hattest? Weil ich fand das zum Beispiel, für mich war das so, ich hätte gedacht, dass es so voll das komische Gefühl wird, aber ich weiß noch, als dann so der letzte Arbeitstag war, ich habe so meinen Laptop zugemacht und ich war so, ja geil. Also so, ich habe so, es hat sich so richtig angefühlt irgendwie.
Ja, es war bei mir genauso.
Okay.
Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, und ich glaube, da sind wir auch ein bisschen ähnlich, wenn man irgendwie so ein Grundvertrauen in sich und aber auch in die Welt hat.
Ja.
Und ich denke immer so, das wird schon gut gehen, ja.
Ja, also was soll passieren?
Genau.
So, the worst ist, dass man zurück in seinen Job geht. Ja,
so
dann
ist
das halt so.
Ja, und ich finde, man muss. Also ich finde, das Besondere ist im Leben ja auch wirklich Dinge auszuprobieren, wo man nicht weiß, ob sie funktionieren.
Ja.
Und das sind ja, also ich meine, du machst auch sehr viele so Challenges oder gerade auch jetzt auch mit den Trainingstagen, die du mit verschiedenen Sportlern machst. So, ich glaube, da stehst du ja auch ein Stück weit für, einfach auch keine Angst zu haben, was Neues auszuprobieren.
Ja.
Auch keine Angst davor zu haben, dass vielleicht etwas nicht klappt.
Mhm.
Ich glaube, das ist halt super wichtig, wenn man irgendwas erreichen möchte. Ja, man muss eben auch Risiko eingehen.
Ja, voll.
Ohne geht's nicht. Also ich glaube, dass es niemanden da draußen gibt, der in irgendwas richtig gut geworden ist, der nicht irgendwo auch Risiko eingegangen ist.
Ja, und der vor allem vom Anfang an wusste, hey, ich weiß, dass ich in dem 100% gut bin und ich werde jetzt erfolgreich. So funktioniert das ja selten.
Aber das Coole, finde ich, daran ist, und ich denke, das zeigt dann auch wieder ein bisschen was vielleicht über, oder sagt was über deine Eltern aus, über deine Erziehung, dein Großwerden, dass du da einfach, dass sie halt einen guten Job gemacht haben, dir ein Selbstvertrauen zu geben oder ein Sicherheitsgefühl, dass du eben dich genau sowas auch traust.
Voll. Und auch so, meine Eltern waren immer schon so, hey, mach das, worauf du Bock hast. Und nie irgendwie, also die waren auch nie Eltern, die gesagt haben, du musst studieren oder du musst das machen, sondern es war immer so, ja, find was dir Spaß macht und dann wird es schon irgendwie funktionieren. So.
Und fandst du das immer gut oder hättest du dir auch mal gewünscht, dass dich jemand, weil manchmal ist ja auch hilfreich, wenn du so einen externen Push bekommst, so, du machst jetzt das.
Also ich weiß noch, dass ich früher, als ich zum Beispiel Leichtathletik gemacht habe, meine Eltern waren nicht so krass auf Leistung aus oder so pushy, was das angeht, sondern die waren eher so, okay, ihr macht das Spaß, sie macht es, aber die waren nicht so, ich habe dann zum Beispiel immer bei Wettkämpfen gesehen, wie andere Eltern so, die zu jedem Wettkampf kamen und die immer so krass angefeuert haben, zu überall hingefahren haben und so waren meine Eltern nicht, was aber voll fein ist und früher dachte ich dann immer so, oh Mann, wären die mal anders gewesen und hätten mich da so richtig krass gepusht, vielleicht wäre ich dann voll die krasse Leichtathletin geworden. Ich glaube nicht, aber so, das denkt man dann. Und damals fand ich das irgendwie nicht so cool, aber mittlerweile bin ich irgendwie voll dankbar dafür, weil ich es dann halt wirklich gemacht habe, weil es mir Spaß gemacht hat und nicht, um irgendjemandem, meinen Eltern oder so gerecht zu werden. Und ja, das zieht sich jetzt irgendwie so durchs ganze Leben, dass ich halt wirklich das mache, was mir Spaß macht und ich nicht im Hinterkopf habe, sind meine Eltern stolz auf mich, wenn ich das so mache oder so mache? Und ich glaube, das haben viele, dass sie irgendwo immer noch so dieses Kind in sich haben und ihre Eltern unbedingt so krass stolz machen wollen. Und das habe ich halt zum Beispiel gar nicht.
Ja, total. Ja, das ist total schön. Das ist bei mir genauso. Also ich hatte auch schon so Momente, wo ich gesagt habe, ey, wieso habt ihr mich nicht in den Schwimmverein gesteckt? Ja. Weil dann würde ich jetzt besser schwimmen. Und trotzdem weiß ich auch, genauso wie du, ich hätte die Freude wahrscheinlich verloren. Ja. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder in der Sportwelt beobachte, dass eben Kinder in irgendeiner Sportart so gepusht werden und Training auch oft so wenig vielleicht Freude macht, wenig spielerisch ist, schon so früh nur auf Leistung getrimmt ist, dass die dann halt schon sehr früh oder spätestens vielleicht, wenn die Eltern nicht mehr wirklich mitentscheiden dürfen, den Sport komplett aufhören.
Voll.
Und gab es bei dir eine Phase, weil du hast ja am Anfang Leichtathletik gemacht. Bis wann hast du das gemacht?
Ich habe mit 15 so ein Auslandsjahr gemacht in den USA. Da habe ich es noch gemacht und danach habe ich dann aufgehört. Also ich glaube bis 2015, 2016 oder so.
Dann hast du erstmal gar nichts gemacht oder
dann
hast du
dann das Laufen eingepackt? Nee, dann war ich so eine klassische Gym-Maus. Aha. Bin immer ins Fitti gegangen und wollte einen dicken Po. und dann hat es mir irgendwann voll gefehlt, so eine Trainingsgruppe zu haben. Und dann habe ich mit dem Turnen angefangen. Also es war so Partnerakrobatik-mäßig. Und Laufen habe ich dann erst mit 24 wieder für mich entdeckt.
Cool. Aber man hört immer mehr Hinweise. Ich weiß nicht, ob es euch draußen da auch so geht. Wenn man die Videos von Paula anschaut, ein Trainingstag mit, hast du ja schon ein paar coole Videos gemacht mit Turn-Olympioniken, mit
Zehnkämpfern
und Turmspringern und was auch immer. Und du machst eigentlich immer eine gute Figur. Mhm. Und ich glaube, das ist, weil du halt echt so eine richtige Allrounderin bist. Ne? Also gerade auch so mit ein bisschen Akrobatik-Touren-Background und so hast du halt Skills, die... Also ich jetzt zum Beispiel nicht habe.
Ja, und ich muss sagen, ich fand das eine ganz lange Zeit richtig blöd, weil ich war immer jemand, ich kann jede Sportart so ein bisschen, aber ich war nie in etwas so richtig gut. Und das hat mich früher so genervt, weil ich dann immer so war, Mann, so andere Leute haben dann so eine Sportart und die sind so krass gut da drin. Und mittlerweile weiß ich aber irgendwie, dass das so ein bisschen meine Superpower ist. So, ich muss nicht die Beste in was sein, aber ich kann irgendwie in allem so ein bisschen den Spaß finden oder auch so, dass es einfach klappt. Und ich meine, ich glaube, wäre das nicht so, könnte ich auch diese ganzen Videos gar nicht machen, weil ich glaube nicht, dass ich ja dann einfach mit einer Olympionikin irgendwie turnen könnte. Vor allem, dass das irgendwie auch, ich sag mal, entertaining ist, weil wenn ich dann nicht mal eine, was nicht schlimm ist, aber wenn man nicht mal eine Vorwärtsrolle kann, dann ist es schwer, mit einer Olympionikin zu trainieren. Und deswegen, merke ich immer mehr so, je älter ich werde, ach, eigentlich ist es doch ganz cool, so.
Ja, vielleicht genau jetzt merkst, genau, realisierst du, dass es vielleicht genau für das Jetzt halt genau der richtige Weg war.
Ja.
Okay, also dann hast du gesagt, du hast mit dem Laufen wieder angefangen. Mhm. Und das war ja dann, soweit ich weiß, dann auch so ein bisschen der Startpunkt von deinem Social-Media-Auftritt, oder? Vielleicht kannst du da einmal zu sagen, wie hat das angefangen? Was weißt du noch, was war dein erster Post auf Instagram? Das war ja deine erste Plattform, oder?
Genau. Und zwar habe ich mich im Ende 23 habe ich mich dann für den Halbmarathon in Berlin angemeldet, im April 24. Und habe mir dann auch so einen Trainingsplan geholt, so irgend so eine PDF oder so runtergeladen. Und der ging, glaube ich, so ein 12-Wochen-Trainingsplan oder sowas. Und dann wusste ich, okay, ich glaube, es war am 7. Januar, war dann sozusagen der erste Trainingstag. Und ich meinte dann zu Dorian, also mein Mann, das hört sich toll an. Ich war frisch geheiratet.
Glückwunsch nochmal, genau. Gerade aus den Flitterwochen zurück.
Ja,
deswegen nicht, dass unverschämt braun gebrannt.
Nicht, dass jemand denkt, warum ist sie so komisch mit meinem Mann, aber deswegen.
Musst du jetzt ganz oft sagen.
Ja. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ey, ich würde es irgendwie lustig finden, wenn ich das so ein bisschen begleite, den Weg dorthin, einfach so für meine Freunde und Familie, die mir so auf Insta folgen. Und dann habe ich mein erstes Video aufgenommen und dann, ich weiß noch ganz genau, ich hatte da gerade meine Tage und hatte dann doch keinen Bock und war so, ach nee, ich gehe jetzt einfach drauf, ich habe keinen Bock, ein Video zu machen. Und dann war Dorian, ach, mach doch jetzt einfach, hält die Kamera hin, dann war ich so, ja, was soll ich denn sagen? Also, keine Ahnung, meinte ich so, ja, ich bin Paula und ich will im April meinen ersten Halbmarathon laufen. So, also ich habe einfach das gesagt, was ich halt mache und habe das dann auch gepostet und das ist direkt relativ viral gegangen und hatte super viele Kommentare, dass die Leute so meinten, boah, voll motivierend, voll spannend und so, nimm uns gerne mit. Und das hat mich natürlich ultra gepusht. Ich war so, hä, krass, so, das interessiert Leute, oh mein Gott. Und dann dachte ich mir so, okay, ich ziehe das jetzt durch und habe seitdem dann jeden Tag bis zum Halbmarathon ein Video gepostet. Und das ist dann irgendwie relativ schnell gewachsen. Also ich hatte dann halt innerhalb von, ich glaube so...
Du hast jeden Tag dann ein Video gepostet?
Ja.
Von null auf jeden Tag?
Ja.
Krass.
Jeden Tag, ja. Und habe dann irgendwie aber auch innerhalb so von einer Woche oder so hatte ich 10.000 Follower. Dann ging das immer weiter. Dann im Februar hat sich dann mein Management, jetziges Management schon bei mir gemeldet. Also es ging ultra schnell. Und so zurückblickend denke ich auch, dass ich da echt mit Sicherheit auch eine Prise Glück vom Timing her und alles. Weil im Nachgang denke ich mir so, ja, im Januar wahrscheinlich auch, was ich natürlich in dem Moment nicht bedacht habe, wollen super viele Leute ein neues Ziel anfangen. Und ich glaube, ich habe da genau so einen Punkt getroffen. Und gerade das Laufen wurde da ja irgendwie, hatte auch wieder so ein bisschen so ein
Welches
Hype.
Welches Jahr war das?
24. Okay. Also ich glaube, da hat einfach super viel zusammengespielt, dass das so gut funktioniert hat.
Ja. Krass. Er ist schon eine saucoole Story und ich finde es einfach super beeindruckend, wenn ich dir folge. Ich glaube, warum du einfach auch so gut ankommst, ist, weil du einfach extrem authentisch bist.
Danke.
Das kann ich jetzt auch noch mal mehr sagen, wo ich dich jetzt einfach in echt auch mal kennengelernt habe und gestern ja mit dir den Tag verbracht habe. Und ich glaube, du schaffst es halt einfach wirklich, Menschen extrem zu motivieren und so ein bisschen vielleicht auch so eine Hemmschwelle zu reduzieren, mit etwas zu starten. Also das ist wirklich sehr beeindruckend.
Danke.
Und hast du dann einfach jeden Tag gesagt, was du trainierst, oder?
Ja, ich habe dann immer so gesagt, so ja, ich bin Paula, ich laufe im April meinen ersten Halbmarathon und jetzt mache ich irgendwie die und die Session oder die und die Session, heute mache ich einen Rest Day. Und oft haben dann Dinge halt auch nicht funktioniert, weil ich meine, ich habe da wieder erst mit dem Laufen angefangen, dann stand vielleicht mal ein 7-Kilometer Lauf auf dem Plan und nach 4 Kilometern habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. So, ich höre jetzt auf, ich gehe jetzt zum Lidl und hole mir ein Eis. So, weil ich einfach Bock drauf hatte.
Ja, ich glaube, das ist, weil das Spannende ist ja, ich meine, ich sage ja auch, dass einer meiner Wünsche ist, dass ich Menschen dazu motiviere, durch das, was ich mache, sich zu bewegen.
Fall.
Ja, aber ich glaube, der große Unterschied ist wirklich, dass Menschen sich bei dir halt mit dir viel besser identifizieren können und du viel mehr natürlich auch dadurch, dass du so viel teilst, so viel Einblick gibst, halt eben, und das ist auch, denke ich, was Besonderes, dass du eben auch Rückschläge teilst, wenn es dir nicht gut geht, wie du mit Krankheit umgehst und so weiter. Also, dass man halt die ganzen Ups und Downs miterleben kann, wo das bei mir tatsächlich so ist. Also einmal ist es schwierig für mich, so viel Content zu produzieren. Und dann ist es auch wieder dadurch, dass ich Wettkampfsport betreibe und ein Wettkampf einfach ja wirklich auch taktische Komponenten hat und so weiter. Du möchtest ja in einem Rennen jemanden besiegen. Ja?
Ja.
Hat es für mich halt auch immer diese Komponente, wie viel kann ich eben auch preisgeben, zum Beispiel über Schwäche, Krankheit, weil im Endeffekt natürlich auch all meine Konkurrenten
sehen das dann.
Das genau sehen und als Information benutzen können, weil so rein von meiner Persönlichkeit würde ich viel häufiger gerne Dinge teilen.
Mhm.
Zum Beispiel jetzt auch in diesem Jahr ging es mir vor ein paar Wochen auch gar nicht gut, wo ich hier im Krankenhaus war. Und es gab auch im Nachgang Stimmen so, ja, wieso teilst du sowas überhaupt? Ja, damit gibst du ja komplett preis, dass du gerade richtig fertig bist. Ja.
Mhm.
Und auch, was das vielleicht für Folgen hat auf den Rest deiner Saison oder dass du jetzt auf jeden Fall, gerade für die ersten Rennen, die ich gemacht habe, ist das natürlich in den Köpfen meiner Konkurrentin so, ja, die ist wahrscheinlich jetzt schlagbar. Ja.
Aber ist das nicht eigentlich... Also ist das nicht eigentlich ein Vorteil? Weil ich denke mir halt so, wenn ich zum Beispiel am Start gehe und mir denke, oh ja, die Laura, der ging es richtig blöd, oh, die kann ich safe schlagen, dann unterschätze ich dich ja eigentlich und dann haust du aber so einen Banger raus.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich versuche es auch immer wieder so ein bisschen für mich so, okay, Laura, ich glaube, du übertreibst da so ein bisschen. Aber ich kriege das halt tatsächlich auch von ehemaligen Profis oder so gespiegelt, dass sie sagen so, hey, wieso... gibst du das Preis zum Beispiel.
Na krass.
Ich sehe es auch ein Stück weit so wie du, aber das ist natürlich vor allem dann relevant, wenn du doch einen raushauen kannst, weißt du?
Ja,
also
true.
Ich weiß schon, dass es auch natürlich eine psychologische Strategie sein kann, vor einem Rennen irgendwas kundzutun, was dann vielleicht doch gar nicht so schlimm ist und man eigentlich weiß, okay, die unterschätzen mich jetzt, aber bam, da bin ich. Ich glaube, ich bin halt eigentlich von der Persönlichkeit sehr, sehr ehrlich und deswegen würde mir sowas extrem schwer fallen. Also das könnte ich einfach gar nicht. Aber das ist so ein bisschen der Punkt, den ich halt schwierig finde, einfach für jemanden, der Profisport macht und auf der einen Seite sehr transparent, authentisch sein möchte und trotzdem einfach in einem Game, in einem Wettkampf performen muss, wo halt einfach psychologische Kriegsführung herrscht, auch voll. Als Teil von, es geht ja um Rennen gewinnen, weißt du, und da sind dann halt oft so kleine Sachen entscheidend und es gibt halt einfach sehr viele, die quasi gar nichts preisgeben und da weißt du gar nicht, geht's denen gut, geht's denen schlecht, finde ich auch schade, weil ich finde schon, und das ist auch die schöne Seite an Social Media, dass man mittlerweile ja auch viel mehr eben mit Menschen mitfiebern kann, weil man Einblicke bekommt, aber da halt so als Profisportler irgendwie die richtige Balance zu finden, ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man halt sehr, sehr viele Stunden trainieren muss. Ja. Da beneide ich dich tatsächlich hier und da, weil ich finde es halt total schön, was du auch bewegen kannst einfach. Ich meine, das muss dich ja selber auch flashen, glaube ich, immer noch, weil du das jetzt ja auch noch nicht so lange machst, wenn du irgendwo einen Community-Run machst oder so, wie viele Menschen da kommen und mit dir laufen wollen.
Ja, voll, aber ich finde, also ich glaube, ich würde nicht unterschätzen, wie doll du auch Menschen inspirierst, weil ich habe auch schon oft immer drüber nachgedacht, weil manchmal ist es zum Beispiel bei mir so, dass ich denke, boah krass, es gibt so viele krassere Sportler als mich, whatever. Wieso lassen die Leute sich von mir motivieren, weil eigentlich kann ich gar nichts. So, also da mache ich mich auch manchmal oft schlecht und frage mich, hey, müsste ich nicht eigentlich viel besser sein dafür, dass dann so viele Leute sich irgendwie von mir motivieren lassen? Und ich habe irgendwie festgestellt, oder was ich glaube, ist, dass es genau diese zwei Dinge braucht. Menschen brauchen einmal Leute, die, mit denen sie sich extrem identifizieren können, die mehr sind wie ein großer Teil der Menschheit, aber ich glaube, es braucht unbedingt auch Leute wie zum Beispiel dich oder Extremsportler, Leistungssportler, die man so krass idolizing?
Ja.
Ja, also das einfach so ein Idol ist. Mhm. Weil ich glaube, genau dieser Mix macht es, dass man weiß, zu was ein Mensch fähig ist und man sich so ein bisschen denkt, krass, eine Laura kann nach einem Ironman noch so einen Marathon laufen und das geht irgendwie natürlich mit dem ganzen Training, aber es ist so viel möglich, wenn man will. Und dann aber auf der anderen Seite jemand hat, okay, aber ich muss nicht die Leistung erbringen wie Laura, aber ich kann irgendwie mich davon inspirieren lassen und dann aber jemand haben, der mir zeigt, hey, und dein Weg kann ganz individuell sein. Und wenn du mal Schwächen hast, ist das voll okay. Und ich glaube, dass es genau diese beiden Sachen gibt, um eine Menschheit irgendwie zu motivieren.
Total, also das sehe ich genauso. Also dass es schön ist, dass es beides gibt und super wertvoll. Und trotzdem ist es so, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, sei es mit Freunden oder jetzt zum Beispiel auch sagen würde, hey Leute, lass einen Community Run machen, glaube ich, dass weniger bei mir auftauchen, also vielleicht einmal, weil du mehr Follower hast und so weiter,
sagen, aber das liegt an der Followerschaft.
Auch, ich erlebe das immer wieder, dass Leute dann sagen, nee, ich hab keinen Bock mit dir zu laufen, das
weil
ist zu
du schnell. Okay.
Dabei würde ich auch gerne mal ganz lang, also jetzt ganz langsam für mich dann in dem Fall, aber einfach langsam laufen, so dass es für alle passt halt. Ja.
Aber dann sagt es.
Ja, mache ich ja auch. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, das ist schon fast teilweise fühle ich mich so wie gemobbt, Also, nee, mit dir gehe ich nicht Radfahren, mit dir mache ich das nicht. Ja. Weil das so abschreckend wirkt, obwohl ich das natürlich auch kann und auch genießen würde mal. Weil gerade so dieser Social Aspekt, der kommt bei mir ja eher kurz, einfach dadurch, dass es dann nicht so viele Menschen gibt, die tagtäglich mit mir mein Training machen wollen, weil sie vielleicht auch noch arbeiten müssen oder so oder eine andere Pace machen wollen. Aber das finde ich halt einfach, weißt du, da, das ist vielleicht für dich da einfacher ein Stück weit. Und trotzdem glaube ich, ist es richtig cool und deswegen freue ich mich halt auch so, dass wir hier jetzt heute zusammen sitzen, dass ich glaube, dass wir beide gerade so, weil wir so ein bisschen da jetzt auch Gegensätze sind in dem Fall. Also für mich geht's ja eigentlich mit meinem Tun um Leistungen, um Zeiten. Das ist alles, wofür ich gerade trainiere. Und bei dir, und trotzdem möchte ich Freude dabei verbreiten. Mhm. Und einer meiner wichtigen Leitsätze, die ich auch nach draußen transportieren möchte, ist, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist. Ja. Dass wir Sport machen sollten, um mental und physisch gesund zu sein. Voll. Und das geht ja oft verloren, so wenn man eben immer nur höher, schneller, weiter. Und ich glaube, der Aspekt ist bei dir einfach viel größer. Mhm. Also diese Freude zu transportieren, Menschen zu zeigen, hey, ihr müsst nicht gleich einen Ironman machen, sondern man kann auch sehr gut mal mit einem Sprint-Triathlon anfangen. Ja. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal jetzt zu deiner Laufbahn sozusagen zurück, weil du hast ja dann, das hast du gerade erzählt, mit dem Laufen angefangen, hast deinen ersten Halbmarathon gemacht. War das dein erster Wettkampf oder hast du davor auch mal einen Zehner oder so
gemacht? Nee, war mein erster.
War gleich ein Halbmarathon. Aber immerhin kein Marathon.
Ich habe noch eine Frage, weil mich das voll interessieren würde. Würdest du dir lieber wünschen, dass in deinem Beruf du kein Social Media machen musst? Also ist das eher was, was dich irgendwo auch auf eine Art und Weise belastet? Weil ich stelle mir das schon so vor, weil an sich bei allen Leistungssportlern denke ich mir das immer, es ist ja heutzutage, so muss man ja einfach sagen, dass ihr ja in gewisser Weise dazu verpflichtet seid, Social Media zu machen, weil das irgendwie die Partner und alles wollen, einfach die Reichweite auch und so. Aber eigentlich ist es ja nicht euer Job und eigentlich ist es ja nicht das, was ihr euch ausgesucht habt und gesagt habt, hey, ich möchte auf Social Media aktiv sein, sondern ich möchte meinen Sport machen. So, wie fühlst du dich damit?
Das Spannende ist, als ich angefangen habe mit dem Sport, oder also Profi bin ich 2016 geworden und da gab es Instagram, glaube ich, schon, aber es war halt ganz klein und so. Und ich habe auch ewig da gar nichts gemacht. Das heißt, an meinen Anfängen habe ich eigentlich nicht wirklich, also habe ich Facebook mal so gepostet und so, aber es war auch nie Teil von Verträgen oder so. Und es war keine Erwartung von Partnern da, dass man da irgendwas darstellt oder teilt. Und dann wurde das halt immer mehr. Und ich
Erinnerst du dich noch an den Punkt, wo das so das erste Mal war, dass so ein Partner meinte, hey, aber du musst dafür auf Instagram posten?
Es war tatsächlich, kam das nicht von Partnern, sondern ich habe von immer mehr Leuten so gesagt bekommen, hey, teil doch mal was bei Instagram. Mm. Und ich war am Anfang nur bei Facebook. Da habe ich echt so gedacht, ich habe wirklich mich richtig überwinden müssen, irgendwas zu posten. Und man kann ja jetzt ja noch zurückgehen im Feed und so, das ist ja echt lustig.
Erinnerst du dich an deinen ersten Post, was das war?
Nicht mehr so richtig, aber das waren halt so einfach mit Handykamera amateurmäßig irgendein Foto vom Training oder so. Also schon lustig halt. Mm. Und dann, aber auch da ist es so, ich finde, man überwindet sich, man geht aus seiner Komfortzone raus und ich meine, ich habe natürlich jetzt nicht ein Level wie du, aber trotzdem würde ich sagen, dass man das ja auch lernt irgendwie und viel daraus lernen kann, auch für die Öffentlichkeitsarbeit am Ende, der man als Sportler ja auch ausgesetzt ist. Ja. Man hat Interviews, man hat irgendwelche Pressekonferenzen und so weiter oder vielleicht auch Vorträge, Motivationsvorträge und so weiter. Also da wirklich zu lernen, zu interagieren, zu sprechen, zu teilen, zu versuchen, interessante Inhalte zu kreieren. Und ich habe eigentlich schon schnell verstanden oder gelernt, dass es ein saucooles Tool ist, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen teilhaben zu lassen an meinem Sporttreiben und einfach ein Sprachrohr zu haben.
Ja.
Weil muss man ja auch sagen, früher war es so, du warst als Sportler abhängig davon, dass jemand über dich berichtet. Sonst hast du quasi öffentlich nicht stattgefunden.
Ja.
Da musstest du ein Rennen gewinnen oder so, dann gab es einen Artikel in der Zeitung.
Ja.
Und ich habe dann gesehen, okay, wie cool ist es, dass ich über die Inhalte, die ich möchte, einfach berichten kann und nicht mehr abhängig bin davon, dass jemand anderes etwas über mich schreibt.
Ja.
Und das habe ich schon sehr, sehr früh wertschätzen gelernt. Und dann irgendwann, gerade als ich auch mehr Partner noch bekommen habe und so, fand ich es einfach auch schon eigentlich ein sehr cooles Tool, um in Verhandlungen zu gehen, weil wir im Sport sowie auch in der Wirtschaft halt einfach immer noch einen Pay Gap zwischen Männern und Frau haben. Und da zu sagen, hey, guck mal, ich kann das und das liefern, ja. Und ich, also einfach so ein bisschen so Zahlen zu haben, wo man sagen kann, hey, ich bin wert, das Gleiche zu verdienen oder annähernd das Gleiche zu verdienen. Und da finde ich, ist es halt mittlerweile auch eine Riesenhilfe. Und ich finde es absolut nachvollziehbar, dass es von Sportlern erwartet wird, dass es mittlerweile dazugehört. Natürlich ist jetzt in den letzten Jahren, würde ich schon sagen, es ist erschwerend hinzugekommen, dass wir quasi mit Influencern, die halt Content-Produktion als Job haben, quasi bei Partnern vermutlich ähnliche Budgets konkurrieren oder die gleiche Verträge. Und ich kann auch natürlich Firmen verstehen, die sagen, hey, der Influencer bietet mir viel mehr Reichweite etc. Wir investieren lieber in den.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass halt der Leistungssport einfach nach wie vor auch Werte vermittelt, dass es super wichtig ist, auch dort weiterhin Menschen zu unterstützen. Und dafür, denke ich, ist es mehr als gerechtfertigt zu erwarten, dass die Sportler auch einen Auftritt bei Social Media haben, die Partner einmal dort vertreten, aber auch ein Stück weit die Gesellschaft teilhaben lassen an ihrem Sporttreiben erleben. Ansonsten finde ich, jemand, der sich einfach nur zurückzieht und gar nichts preisgibt und dann nur bei Wettkämpfen auftritt, ich finde, das ist ein sehr egoistisches Sporttreiben auch ein Stück weit. Klar kann man sagen, das ist ein Job, steht ihm zu. Und natürlich gibt es auch Momente, wo ich mir das wünschen würde.
Ja.
Und viele Sportler, die zum Beispiel im Sportfördersystem sind, die machen das ja auch genauso. die haben selten eine Verpflichtung, was auf Social Media zu teilen.
Die dann zum Beispiel bei der Bundeswehr sind?
Ja, so Kaderathleten. Also alle, die olympische Sportarten machen, die müssen sich ja nicht wirklich um Eigenvermarktung kümmern. Mhm. Bei mir ist es ja so, ich bin quasi ja eine selbstständige Unternehmerin.
Genauso. Warst du mal bei der Bundeswehr?
Nee, ich habe ja nie eine olympische Sportart gemacht. Langdistanz-Triathlon ist nicht olympisch. Und deswegen habe ich auch nie Sporthilfe oder sowas bekommen. Sondern bei mir war es von Stunde eins so, ich musste mir quasi versuchen, eine Brand aufzubauen, Partner zu finden, die mich unterstützen und eigentlich halt ein Business zu bauen. Mhm. Und so ist ja bei dir eigentlich auch.
Ja.
Und ich glaube, das macht einem extrem stark. Und dann weiß man eben genau sowas wie Instagram oder so oder YouTube auch als Plattform zu schätzen, weil man dort Mehrwerte schaffen kann. Für Partner auch.
Ja, voll. Ist halt ein krasser Hebel, das stimmt schon. Auch gerade wenn man eben, also du hast als Sportler wahrscheinlich dann auch die Chance, ich sag mal, davon leben zu können, wenn du im Sport vielleicht jetzt noch nicht an der Weltspitze bist, aber auf dem Weg dorthin bist, weil dann ist es ja auch so, okay, wenn du eben noch nicht Weltmeisterin wurdest oder sonst was, dann ist es ja auch wahrscheinlich in vielen Sportarten traurigerweise sehr schwer davon zu leben, wenn man jetzt nicht zum Beispiel Social Media hätte oder so, ne?
Aber das ist ja die coole Chance daran.
Genau, dass, das ist geil. Genau,
ja.
Aber ja, ist natürlich...
Dass man auch Aufmerksamkeit bringt zum Beispiel auf... Also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn man Turnen als Beispiel nimmt, ich glaube, wenige Turner nur verdienen richtig gutes Geld mit dem Sport. Und es ist einer der krassesten Sportarten, wenn man das mal selber versucht hat.
Ja.
Und ich glaube aber trotzdem, wenn du als Turner halt Skills hast, du kannst ja dann, wenn du das auf Social Media teilst. Also da gibt es ja schon einige, die dann, ich sag mal, vielleicht in die Akrobatik-Richtung gehen oder so, die einfach krasse Stunts und Sachen zeigen, die dann da voll viral gehen und Millionen Follower haben und dadurch halt wirklich plötzlich davon leben können.
Ja.
Das ist halt super cool, finde ich.
Das finde ich auch. Das ist echt ein richtiges Plus an Social Media.
Trotzdem steigt, würde ich schon sagen, der Druck auf Sportler.
Ja.
Weil natürlich jetzt zum Beispiel auch jemand wie du halt einfach eine riesen Reichweite hat. Gestern hast du mir erzählt, du postest jeden Tag. Ich glaube, gestern hast du sogar oder zweimal, also ein Feed-Post meine ich jetzt, manchmal. Also nicht nur Story oder so. Ja. Und das ist natürlich eine Schlagzahl, die ist super schwierig mitzugehen. Voll. Wenn du als Sportler müsstest du wirklich, hast du ja auch gestern zu mir gesagt, so hey, du brauchst halt jemanden, der dich da krass unterstützt im Hintergrund, dass, weil ich nicht noch alles irgendwie dann selber aufarbeiten könnte und so weiter.
Das habe ich ja gestern gesehen an deinem Tag, an deinem Trainingsvolumen. Genau. Also das würde ich, da würde ich das ja auch niemals schaffen.
Ich glaube, das Problem ist, weißt du, ich trainiere oft so an die 30 Stunden und da ist dann noch nicht geduscht, gegessen, irgendwas.
Ja.
Und
recovered vor allem.
Genau. Und manchmal ist halt auch das Hirn einfach durch und dir fällt nichts Schlaues mehr ein oder einfach gar nichts. Aber dass das halt so der Hauptunterschied ist. Und ich denke aber zum Beispiel, es gibt ja auch Sportarten, die deutlich weniger trainieren. Mhm. Also die kommen dann vielleicht auf 20 Trainingsstunden oder so. Da denke ich mir so, okay, dann hätte ich ja theoretisch noch 10 Stunden, wo ich entweder irgendwas anderes arbeiten könnte oder halt zum Beispiel, wenn du 10 Stunden in etwas investieren kannst, ist ja schon sehr viel Zeit.
Total.
Dann, aber gut, also du hast mich auf jeden Fall auch in dem Bereich jetzt nochmal inspiriert. Vor allem wirklich so dieses einfach machen. Das nehme ich für mich so voll mit, weißt du, weil ich glaube, du machst ja auch nicht so einen riesen Kopf, sondern du machst vor allem, weil sonst würdest du auch nicht auf den Output kommen, wenn du immer noch alles überlegen würdest.
Also ich kann auch ein großer Overthinker sein, muss man dazu sagen, aber meistens bin ich dann so, ach komm, mach einfach.
Also du hast gestern das Reel, was du gestern gepostet hast, also ein Teaser-Reel, das hast du einfach noch kurz so während dem Schwimmen quasi geschnitten. Ja. Ich so, okay, crazy, was macht sie da? Also das hat ja gezeigt, wie krass professionell du damit oder schnell du dann halt auch da bist.
Aber es ist ja auch mein, das muss man ja auch sagen, das ist ja dann mein Hauptjob. Und bei dir ist es so, wenn ich dich mit dich in Trainingseinheiten sehe, denke ich mir, krass, wie professionell. Ja. Und das ist halt dein Hauptjob, ne?
Und da kommt aber jetzt auch der Dori, dein Ehemann, ins Spiel. Genau, diese Gemeinsamkeit, die wir auch haben, dass wir beide mit unseren Ehemännern so eng zusammenarbeiten. Er ist ja da wirklich schon so dein Backbone, würde ich sagen, der dich da krass unterstützt und ohne den du auch diese Videos und so alle gar nicht drehen könntest, oder?
Genau, also er ist halt komplett Kameramann, auf Instagram zumindest, unterstützt mich. Also ich glaube, das Größte, das wird wahrscheinlich bei dir auch sein, ist das Mentale, dass man einfach jemanden hat, wo man so weiß, boah, egal was passiert, es wird alles gut. Ich finde, das ist gerade in so einem, ich würde sagen, so unsere beiden Berufe sind ja dadurch, dass man in der Öffentlichkeit steht, auch viel Druck. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und da jemanden zu haben, der einen irgendwie immer wieder das Gefühl gibt, hey, egal was passiert so. Ich finde, das ist so das Größte, wo ich sage, die Unterstützung macht eigentlich, dass alles klappt. Aber sonst natürlich so an operativen Themen. Es ist auf jeden Fall Kameramann. Er begleitet mich bei Wettkämpfen. Er macht alles. Wir haben ja Fahrradmaus, unsere Brand. Da macht er auch das ganze Operative. Also, ja.
Ja, ohne unsere Männer würde es nicht gehen.
Ja,
Shootout so. An die Männer.
Ja, ist wirklich so.
Ja, voll cool. Und ich hatte vorhin, also du hast mit dem Laufen angefangen und dann kam mir das Radfahren dazu, oder?
Ja.
Und deswegen Thema Fahrradmaus auch.
Ja.
Du, das war ja, würdest du sagen, dass dich die Fahrradmaus dann quasi nochmal auf ein nächstes Level gehoben hat, so von Reichweite und so?
Ja, das ist halt nochmal voll durch die Decke gegangen. Aber es war auch so, das war auch so Zufall, weißt du, ich habe für den Marathon trainiert und mein Trainer damals meinte, hey, fang mal an mit Rennradfahren, dann können wir ein bisschen so Gelenke schonen, aber trotzdem halt viel auch so Zone 2 und so machen.
Sehr guter Trainer.
Da war ich so, ja, okay. Und dann war wirklich auch so, ich saß dann im Auto und wir wollten zu einem Fahrradladen, um mir erstmal einen Helm zu besorgen, weil ich hatte kein Fahrrad, ich hatte keinen Helm. Und dann war ich so, Helm ist, glaube ich, das Wichtigste. So, und dann saß ich in dem Auto und dann war ich so, ach komm, ich nehme die Leute mit, dann hält Dori die Kamera und dann sage ich so, ja, ich bin Paula und ich will eine Fahrradmaus werden. Das war ich dann einfach so richtig random. Und dieses Video ist dann auch, und ich habe dann erstmal, haben mich dann alle, sage ich mal in Anführungsstrichen, geroastet, also so aus Spaß, weil ich habe mir einen Mountainbike-Helm geholt, weil ich gar keine Ahnung hatte.
Ich erinnere mich daran, ich glaube, das war tatsächlich der Moment, wo du das erste Mal so in mein Feed gespült wurdest.
Ah, ja.
Und mich dann auch Leute gefragt, so, kennst du eigentlich die Fahrradmaus?
Dann bin ich
ja
so, hey, Fahrradmaus. Wer ist das?
Und ich erinnere mich dran, also genau das mit dem Helm, aber da wurdest du ja dann sehr schnell irgendwie von der Community.
Sehr schön. Dann so, Paula, du darfst auf gar keinen Fall so einen Schirm da vorne haben, du musst einen Rennradhelm holen. So. Und dann muss ich aber auch sagen, ich habe dann schon auch ein bisschen, sage ich mal, polarisiert, weil ich ganz schnell gemerkt habe, dass die Rennradbubble auch sehr nerdig sein kann und es da so viele Regeln gibt, die eigentlich not that deep sind, aber ganz groß gemacht werden.
Es gibt ja irgendwie so einen Radfahrkodex oder
ja,
sowas.
Ja, also das ist ja verrückt.
Mit sehr vielen Regeln.
Ja. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, war ich dann auch so ein bisschen, boah, will ich mit Rennrad anfangen? Weil irgendwie, man muss auch dazu sagen, also was bei mir viel war, viele ältere Männer, die sich das rausgenommen haben, dann zu kommentieren, zu bewerten, wie ich denn Rennrad fahre, was ich da mache und. Und das hat mich so genervt. Und ich dachte mir so, was soll das? So, lasst mich doch einfach machen. Und das war dann aber auch, ich habe dann ganz viele Nachrichten von Frauen bekommen, die meinten, ey Paula, danke, wegen dir traue ich mich jetzt mit Rennradfahren anzufangen, weil sie sich nicht getraut haben, weil diese Bubble teilweise, muss man leider sagen, so toxisch war. Und das war dann für mich so eine Motivation, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht. Und dann habe ich ein Video gemacht, wie ich so meinte, so, ich habe jetzt einen Helm. Und dann war ein Cut und dann saß ich auf meinem Damenrad mit voller Rennradbekleidung und Helm. Dachte mir einfach so, ja, genau so fange ich jetzt mit dem Fahrradfahren an. Weil ich habe noch kein teures Fahrrad, was man ja auch irgendwo braucht, leider. So dieses Rennrad ist ja arschteuer. Aber ich mache es einfach auf dem Damenrad und ist mir egal, was ihr alle sagt.
Und das war, würde ich auch sagen, der Moment, wo ich gedacht habe, so, hey, wie cool ist Paula? Weil das wirklich besonders ist, weil die meisten fangen ja dann gleich mit komplett ausgestattet, überequipped, kann man schon fast sagen, an. Und du hast einfach gezeigt, dass es auch, also es geht einfach ums Loslegen, ums Machen. Und das ist wirklich auch eine Sache, die ich einfach immer jedem mitgeben möchte. So, ich habe auch mit einem Alu-Mountainbike-Rahmen angefangen, Rad zu fahren.
Ja, und zur Schule dann immer.
Ja, genau. Und dann mein erstes Rennrad, das war auch kein Carbon oder irgendwas und so. Und es geht viel eher einfach mal drum zu machen.
Ja.
Und dann ist Equipment und so weiter, das sind dann am Ende irgendwie marginal gains oder so, die man machen kann, wenn man wirklich auch festgestellt hat, ich mache den Sport jetzt wirklich, ich mache es über Jahre und ich nehme es extrem ernst und so. Aber das sollte einfach nicht Menschen davon abhalten, das zu machen. Und vor allem finde ich, dass man niemanden bewerten sollte, der jetzt nicht irgendwie das tollste Equipment hat oder so, sondern eigentlich feiern, dass jemand zeigt, hey, man kann es auch einfach genau so machen.
Total. Oder auch ich bin am Anfang nicht mit Klickschuhen gefahren, weil ich mich einfach noch nicht getraut habe, weil ich mich noch nicht so sicher auf dem
Rad gefühlt habe. Was ja auch smart ist.
Genau. Und du weißt nicht, wie die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass ich nicht mit Klickschuhen fahre. Und das war dann auch so. Und dann habe ich auch gesagt, so Leute, so, es kann euch doch so egal sein. So, ich tue niemandem damit weh. Und es war dann auch, also es war dann auch so schön zu sehen, weil ich dann immer so viele Leute mich auch getaggt haben und sagen so, ich traue mich jetzt mal mit meinem Rennrad zu fahren, aber ohne Klickschuhe. Meinst du, ja, genau. Und man macht es dann, wenn man sich selbst damit wohlfühlt und nicht, weil es cool aussieht und keine Ahnung was. So.
Ja, und guck mal, wenn man jetzt überlegt, das ist erst, wann hast du Radfahren angefangen?
2025.
Also jetzt dann vielleicht 1,5 Jahre.
Ja.
Und dafür bist du gestern sahst du schon sehr gut ausgestattet und
ja, gestern
schon
sehr,
eher professionell ja. aus. Der Philipp hat dann noch kurzerhand deinen Lenker etwas schmaler gemacht.
Ey, Philipp, bester Mann, hat wirklich mein Fahrrad nochmal aufs nächste Level gebracht.
Einer seiner Jobs, teilweise auch Radmechaniker.
Ja.
genau, aber das ist ja auch schon krass, was du da für einen Fortschritt hingelegt
ja.
hast. Und das heißt, du hast dann Laufen gemacht, Radfahren gemacht. Und wie kam es dann zum Triathlon?
Ich bin dann im September 24 meinen ersten Marathon gelaufen in Berlin. Und dann war es halt so, okay, ich bin Rad gefahren, ich laufe, ich habe jetzt den Marathon geschafft. Was kommt danach? Und ich muss sagen, das war dann eher so ein Ding zwischen der Community und mir, dass die dann so meinten, Paula, du musst jetzt mit dem Triathlon anfangen. So, das ist der nächste Schritt. Irgendwie, genau. Und ich habe mich aber immer so gesträubt davor, weil ich halt einfach wirklich nicht, also ich kann nicht mal richtig Brustschwimmen, also ich konnte mich über Wasser halten, aber ich bin echt sehr, sehr, sehr schlechte Schwimmerin gewesen und bin noch nie gekrault, weil ich das auch nie gelernt habe irgendwie. Und das war dann so, dass ich dachte, boah, ich kann mir echt nicht vorstellen, schwimmen zu lernen oder dass ich das irgendwann kann. Und dann war es auch so, dass ich gesagt habe, ach komm, ich nehme mir jetzt mal einen Trainer, ich mache jetzt mal so eine Stunde. Und das war, ich weiß auch noch, als ich meine erste Schwimmstunde habe und dann in diesem Schwimmbad war und dann musst du da noch deinen Euro reinstecken und ich kam mir so blöd vor, weil ich
mit
wirklich
der Badekappe,
so, genau. Und ich dachte so, was mache ich denn hier? Und ich hatte dann auch so eine riesen pinke Schwimmbrille, weil ich einfach eine bei Amazon bestellt habe. Und ich wusste auch noch nicht, dass es coole Schwimmbrillen gibt. So. Und sah auch wirklich, muss man auch sagen, aus wie der letzte Depp. Aber irgendwie war es mir dann auch egal, weil ich so dachte, ach komm, ich werde mal schwimmen lernen. Und das war für mich, muss ich sagen, schon eine Überwindung. Aber habe dann auch relativ schnell gemerkt, boah, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. So, wenn man dann sich so überwunden hat und dann, ich meine, im Schwimmbad sind so viele Leute, die nicht kraulen können. So, warum auch? Und dann habe ich das gelernt. Und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, würde ich richtig ins Schwimmen reingehen, ich bin keine schlechte Schwimmerin.
Nee, du wurdest gestern sogar von Coach
ja.
Philipp Seib, hat gesagt, die Wasserlage ist richtig gut.
Ja.
Und ich meine, da haben wir auch gestern drüber gesprochen, dass das Blöde am Schwimmen ist einfach immer dieser Zeitaufwand.
Ach,
zum
total.
Schwimmbad hin, zum Schwimmbad, nasse Haare und so weiter.
Ja.
Es geht einfach.
Man stinkt nach Chlor.
Du kannst es halt so schlecht irgendwo mal so schnell kurz
ja.
machen, sodass du wirklich auf eine hohe Frequenz auch über die Woche kommst.
Ja.
Das kenne ich selber. Kann mich super gut rein versetzen in diese Zeit des Beginns, weil das war bei mir ja ganz genauso. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, da hast du schon mal den smarteren Move gemacht, dass du direkt mal einen Trainer gebucht hast.
Ja, das ist auch Gold wert, muss
ja,
ich sagen.
Auf jeden Fall. Und dann hast du ja wirklich auch schon die ersten Wettkämpfe gemacht. Du hast Sprintdistanz gemacht, du hast eine olympische Distanz gemacht, du hast sogar schon eine Mitteldistanz gemacht.
Ich muss sogar sagen, ich habe mit der Mitteldistanz angefangen.
Ah, das war dann so wie mit dem Halbmarathon.
Ja, das war
aber immerhin nicht gleich eine Langdistanz.
Nee, ich habe Mitteldistanz und dann habe ich olympisch gemacht und dann habe ich Sprint. Also ich habe mich runtergearbeitet.
Okay, es gibt sogar echt Leute, die fangen mit Ironman an und dann machen sie es auch so, dass ich immer...
Ja.
Aber ich glaube, das ist dann echt so ein Shock to the System. Aber
ja.
nicht lange ist es mehr hin, bis du mit deinen Drillingsbrüdern zusammen
ja.
in Rot, bei der Challenge Rot, eine Staffel machst.
Ja.
Weil ich glaube, du hast ja schon letztes Jahr auch mal als Zuschauer dort ein bisschen die Luft geschnuppert.
Ja.
Und ihr habt gesagt, das macht ihr jetzt als die nächste Challenge, als Familie, als Geschwister,
ja.
dass ihr euch da die Langdistanz beim Challenge Rot teilt.
Genau.
Du schwimmst?
Ich muss schwimmen, weil die beiden können das nicht. Also ich glaube, das ist das, wie sagt man, das wenigste Übel, wenn ich schwimmen würde, ja.
Und du bist aber die 3,8 Kilometer noch nie geschwommen,
nope.
hast du
gell?
Das heißt, also ich mache mir gar keine Sorgen, dass du das schaffst.
Mhm.
Ich glaube, das wird richtig cool und wir sehen uns dort ja auch.
Ja.
Ich leider nicht am Start sozusagen. Da habe ich mich aus gesundheitlichen Gründen ja leider dagegen entschieden, was nicht so einfach ist. Ich glaube, du hattest auch schon mal so eine Situation, ne?
Ja.
Dass du, also ich finde halt, man committet sich ja zu so einem Highlight, zu so einem
Voll.
Ziel. Und
die Leute freuen sich drauf, dass sie dich
genau.
starten sehen. Sie haben eine gewisse Erwartungshaltung und so. Und deswegen, ich kann das...
Ja.
Also
und
bei
trotzdem,
dir ist es noch zehnmal krasser wahrscheinlich, wenn du einen Wettkampf absagen
bei dir
musst.
Bei
Marathon,
gell?
Ja. Auch aus gesundheitlichen Gründen, weil ich halt erkältet war und einfach
ja.
noch nicht fit. So.
Und ich glaube, am schwersten macht man sich wahrscheinlich selbst immer damit, dass man
100%.
Denkt, man enttäuscht jetzt alle.
Ja.
Und klar, man enttäuscht sich selbst ja ein Stück weit auch, weil
ja.
man sich... darauf gefreut hat,
ja.
hart dafür gearbeitet hat. Und trotzdem ist es, glaube ich, am Ende so, dass man das selbst immer viel zu sehr dramatisiert im Kopf,
ja.
dass die Menschen einen auch noch mögen, wenn man dann nicht startet.
Und ich sag dir, ich glaube, die meisten Leute werden sagen, also es wird so eine Inspiration für Leute sein, dass du als so Leistungssportlerin und jeder weiß, wie viel das für dich bedeutet, da zu starten, dass du sagst, hey, aus gesundheitlichen Gründen mache ich es nicht.
Ja, und ich denke, das ist so ein bisschen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ob man es möchte oder nicht, hat man eine Vorbildfunktion und auch eine Verantwortung.
Ja.
Und ich glaube, man kann sich mit Sport halt auch sehr gut kaputt machen.
Oh ja.
Und da wirklich die Gesundheit immer als oberste Gut darzustellen, an die oberste Stelle zu stellen, das ist eben im Leistungssport oft nicht der Fall und aber auch da super, super wichtig.
Ja.
Und das ist eigentlich wirklich, würde ich sagen, so für mich das Allerwichtigste, das auch nach außen zu transportieren. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, eben auch leider mit dieser Entscheidung. Und ich werde ja trotzdem vor Ort sein, deswegen ich will jetzt hier gar nicht melancholisch werden. Das Coole ist, ich bin trotzdem in Rot, weil ich mir das natürlich auch nicht entgehen lassen möchte bei diesem coolen Event, was einfach mehr ist als nur ein Wettkampf. Es ist ja wirklich fast eine Triathlon-Party am Start zu sein.
Das ist schon, das war echt krass.
Und vielleicht machen wir sogar auch im Vorfeld was zusammen. Das werden wir dann auf jeden Fall noch bewerben.
Seid gespannt, ja.
Genau. Musst
du auf jeden Fall schauen.
Du bist schon. Ab wann bist du vor Ort?
Donnerstag.
Okay.
Du auch?
Ja, Donnerstag oder Freitag.
Okay.
Also wenn ich geraced wäre, wäre ich früher da gewesen.
Ja.
Jetzt werde ich etwas später kommen. Genau, freue mich aber sehr drauf. Und drück dir schon so die Daumen, dass die 3,8 Kilometer gut klappen. Wir wissen es gerade noch nicht, ob es mit Neo wird oder ohne.
Oh, bitte mit Neo.
Wär dir lieber,
Wettergott, bitte. Ja, auf jeden Fall.
Obwohl gestern Wasser in dein Neo gelaufen ist.
Ja, den
also, muss obwohl ich wir nicht komplett im Wasser waren.
Ja, ich habe so viele Cuts da drin.
Hast du denn so einen Neoprenkleber?
Ja. Ich habe sogar eigentlich zugeklebt, aber irgendwie, ich glaube, die Cuts sind schon zu doll.
Ich habe tatsächlich auch mal so Panzertape mal drüber geklebt.
Ah, ja.
Aber ja.
Ja.
Müssen wir schauen. Also ich glaube tatsächlich, es ist ja gerade sehr, sehr heiß, dass es unwahrscheinlich ist mit dem Neo und dass es auch, selbst wenn die Temperatur so gerade an der Grenze wäre, dass es tatsächlich smarter sein könnte, es nicht zu tun.
Echt?
Weil, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ich freue mich eigentlich auch immer, wenn mit Neo geschwommen wird, weil ich davon halt auch profitiere. Das ist aber so, wenn die Sonne scheint und weißt du deine Startzeit?
Staffel ist immer als letzte.
Ja genau, die also sind halt, also wann spät, ist das so ungefähr? 9
ja,
oder noch später?
9, 10 oder irgendwie
genau.
So.
Das heißt, da, wenn, und die Sonne wird vermutlich scheinen, dann scheint die ja auf deinen schwarzen Neo.
Ja.
Und du versuchst dich ja auch anzustrengen. Und es geht so schnell, dass du so krass überhitzt.
Warum sind Neos immer schwarz und dunkel? Warum gibt es nicht helle Neos?
Das ist eine gute Frage. Also es gab schon welche mal mit so Farben oder so.
Ja, aber es gibt gar nicht so weiße oder beige oder so.
Ich denke mal, das hat irgendwas mit dem Material zu tun. Aus was besteht ein Neo?
Dass die Fische sich nicht erschrecken.
Ist das Erdöl oder so? Ich weiß es nicht.
Aus Erdöl?
Keine Ahnung. Und das wäre halt schwarz.
Ja, okay.
Das muss irgendwas damit zu tun haben mit dem Material.
Muss man uns mal jemand bitte beantworten.
Ja, bitte helft uns weiter. Okay, wir haben schon eine Stunde. Die ging sauschnell rum.
Oh
irgendwie.
Gott. Stimmt.
Eine Stunde eins haben wir jetzt gesprochen.
Wow.
Verflogen irgendwie. Ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen an dich.
Ich habe auch noch so viele an dich.
Echt? Dann hau mal eine raus.
Vielleicht müssen wir ein paar zwei machen.
Ja, sehr
Challenge
gerne.
Rot.
Also ihr könnt auch sehr, sehr gerne mal kommentieren, ob euch das gefallen hat. Mir hat es gerade so viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und du hast es mir sehr leicht gemacht, meine Premiere als Podcast-Host.
Sehr gut. Ich habe noch eine Frage an dich, die mir so auf der Zunge die ganze Zeit gebrannt hat. Weil ich habe dich ja das erste Mal gesehen letztes Jahr bei Challenge Rot. Und da habe ich so durch den Zaun geguckt und da standest du mit Philipp und dann warst du so kurz vorm Wettkampf.
Ach, vorm Start.
Und dann hat Philipp die ganze Zeit dir so einen Tennisball zugeworfen und ich dachte mir so, was machen die da? Was war das? Was macht ihr da?
Ja, so ein bisschen Ball spielen, locker bleiben. tatsächlich habe ich gestern ja auch beim Laufen schon, da haben wir so ein bisschen was gemacht mit Rückwärtslaufen, drehen über die eine Seite, über die andere Seite. Da habe ich dir auch, glaube ich, irgendwas erzählt.
Mit so Nerven.
Von wegen das Gleichgewichtssystem so ein bisschen aktivieren und das geht eigentlich in die gleiche Richtung. Also der Rennstart ist ja immer super früh, ne? Also ich stehe vor so einem Langdistanzrennen, wirst du dann auch, weil das haben wir jetzt gerade noch nicht abschließend gesagt. Also du machst dieses Jahr die Staffel und für nächstes Jahr, das hast du, ich weiß nicht, wiefern du da die Leute schon alle mitgenommen hast, aber dass es dieses Ziel gibt, das
weiß man ja schon. Ja, dass es Ziel Ironman 27 gibt, das weiß man.
Aber wo du startest und so weiter, das ist alles.
Das sagen wir im Part 2 vielleicht,
Secret.
Leute.
Aber super cool. Ich finde auch geil, dass du dir dafür jetzt wirklich die Zeit gelassen hast, weil es wäre auch leicht, wahrscheinlich gewesen, oder viele hätten es so gemacht, dass sie es jetzt dieses Jahr schon gemacht hätten. Das finde ich super,
das
super cool.
Das war auch eine ganz schwere Entscheidung.
Das glaube ich.
Ja.
Wer hat da, wurdest du da beraten oder kam die von dir?
Ich
oder?
Wusste innerlich, dass es Quatsch ist, das dieses Jahr zu machen, weil ich meinen Körper kenne und ich wusste, dass das so ein krasser Umfang ist. Und das Wichtigste für mich ist, dass ich da gesund durchkomme. Und ich glaube, das ist es kann so schnell passieren, dass wenn man für einen Ironman trainiert, dass es nicht gesund mehr ist. Gerade als Frau auch, mit Hormonen und allem. Und das will ich nicht. Und deswegen war es für mich, ich wusste sofort so, das ist viel zu krass. 24 habe ich mit dem Ausdauersport angefangen. Ich kann doch nicht 26 Stunden Langdistanz machen. Wir haben auch dieses Jahr geheiratet und ich wollte nicht, dass der Ironman unsere Hochzeit irgendwie überschattet. Ich wollte mir da wirklich Zeit zu nehmen und es auch so weit es geht irgendwie genießen.
So cool. Und ich finde, da bist du halt jetzt wirklich, das ist eine echte Vorbildfunktion, die ich richtig feiere. Ich habe mir auch sehr viel Zeit dafür gelassen, einfach auch, weil genauso wie du sagst, du musst deinen Körper darauf vorbereiten. Ja. Das ist nur, weil es jetzt irgendwie bei Social Media oft so dargestellt wird, easy, jeder macht es.
In 6 Monaten trainiere ich auf einen Ironman, wo ich
denke, ist nicht cool.
Nee, das ist nichts, worauf man stolz sein sollte.
Nee, man kann viel schaffen, das ist klar, aber was man halt dann oft nicht mitbekommt, wie geht's den Menschen danach?
Ja.
Machen die den Sport dann immer noch? Und ich kenne so viele, die unbedingt einen Marathon laufen mussten, ohne dass sie wirklich sich vorbereitet haben. Und die laufen nicht mehr.
Nee.
Einmal, und das war so schlimm und so traumatisierend und hat gar keinen Bock gemacht. Und danach tat alles weh und so. Und das finde ich halt so schade, weißt du?
Finde ich auch, ja.
Das ist eigentlich wirklich genau der falsche Herangehen. Also die falsche Herangehensweise.
Man muss ja auch sagen, also was ich jetzt auch so gelernt habe, ganz ehrlich, die Vorbereitung ist eigentlich das Coolste.
Ja,
so.
Die musst du genießen.
Genau, der Wettkampf ist natürlich dann so das i-Tüpfelchen und das ist das Emotionalste, aber der Weg dahin, das ist eigentlich das, was es irgendwie ausmacht.
Voll.
Und ist doch geil, wenn ich mehr Zeit in die Vorbereitung gebe, dann habe ich das
und
noch länger.
Ich nehme mal an, dass man wahrscheinlich diesen Weg dann auch intensiv verfolgen kann, dass du da die Leute teilhaben lässt. Und da freue ich mich auch selber schon drauf, das zu verfolgen. Vielleicht kann ich dir hier und da den einen oder anderen Tipp dann noch geben. Aber du bist ja einfach auch schon auf einem mega, mega guten Weg und hast da auch im Hintergrund...
Ja, aber von dir nehme ich sehr gerne
Tipps. Ja, also sehr gerne. Ich denke, wir müssen dann nochmal eine weitere Folge machen.
Ja, unbedingt. So. Aber wieso machst du es jetzt mit dem Tennisball einfach, um dich so wachzuhalten?
Ach so, genau, so aktivieren. Genau. Du fährst halt durch so schnelle, kurze, so reaktive Bewegungen, muss halt dein Gehirn quasi kurz, was wird so aktiviert. Ja, das wollte ich sagen, genau, weil du wirst dann bei deiner ersten Langdistanz auch früh aufstehen müssen.
Ja.
3 Uhr oder so.
Oh Gott.
Weil du musst ja dann was essen, 3 Stunden vorm Start und so weiter. Und das heißt, man ist eigentlich voll runter, also einfach noch irgendwie müde so.
Mhm.
Und da ist es halt super cool, einmal so kurz das System hochzufahren.
Mhm.
Und gerade auch, weil bei uns Profis halt der Schwimmstart sehr wichtig ist, weil da geht kurz mal richtig die Post ab. Weil sich alle, also alle wissen natürlich, okay, wenn sie super schnell anschwimmen, ist Laura Philipp gleich weg. Das heißt, für mich ist super wichtig, zu versuchen, das beste Anschwimmen zu haben, dass ich halt irgendwie dranbleiben kann, weil, das haben wir gestern auch geübt, an den Füßen schwimmen.
Ja.
Du bist an meinen Füßen geschwommen, hast du sehr gut gemacht, hast mich richtig genervt, indem du immer meine Füße gekrault hast.
Ja.
Aber das ist halt auch so das, was ich versuche, halt schnellere Füße zu bekommen.
Ja.
Und dafür ist dieses Wachsein beim Start halt super wichtig.
Ah.
Kannst auch dann natürlich auch noch so ein bisschen mit Koffein verstärken, dass du dich wirklich einmal so ein bisschen hochfährst, dass dieser Start halt gut funktioniert.
Ich mache das auch mal von einem Wettkampf mit dem Ball. Fand ich cool.
Ja, also einfach auch mal so ausprobieren. Ich mache das zum Beispiel auch gerne, wenn ich weiß, ich bin einfach so ein bisschen müde gerade und habe aber zum Beispiel eine Laufeinheit, wo es halt wichtig ist, dass dein System reaktiv ist, dass du nicht umknickst oder irgendwas. Das ist ja eigentlich immer so diese Wachheit von der Ansteuerung, dass ich da zum Beispiel mit dem Tennisball mir selber dann so ein bisschen an die Wand werfe, rechts, links und so. Mhm. Einfach so ein bisschen was machen, was das System halt hochfährt.
Cool.
So, jetzt wollen wir zum Abschluss kommen, obwohl ich noch so viele Fragen habe. Eine Frage, die ich habe zum Abschluss. Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht?
Boah, ich mache so oft Dinge zum ersten Mal.
Ja, das ist
so
eine deiner
Zeit.
Stärken, so, ne?
Ja, vor allem, weil ich so in so viele Challenges irgendwie reingeworfen werde. Ja, ich würde sagen, gestern habe ich das erste Mal mit einer Ironman-Weltmeisterin trainiert.
Sehr gut, Tat. Und ich habe das erste Mal mit einer Influencerin trainiert.
Gestern. Ist Kai Influencer? Nein, nicht so richtig, ne?
Das ist eine gute Frage. Nee, Kai, was bist du?
Ich würde eher sagen, ich würde ihn eher als Moderator oder als
Ja, das sind
TV.
Ja irgendwie auch so schwimmende Grenzen, oder?
Ja, vorher.
Am Ende kann man ja auch sagen, also bist du als Sportler, also ich jetzt als Sportler, ist man ja auch irgendwie, was ist ein Influencer sozusagen?
Ja, das stimmt.
Das ist ein nächstes Thema. letzte Frage. Liest du gerne?
Und ganz viel.
Wirklich?
Ja.
Cool, das ist dann auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben.
Was siehst du so?
Sehr unterschiedlich. Und tatsächlich ist eine Tradition so ein bisschen in dem Podcast, dass wenn man eine Buchempfehlung hat.
Ja.
Hast du?
Ja, weil ich gerade, ich habe sogar zwei, weil ich gerade zwei Bücher durchgelesen habe, die so gut waren.
Okay, dann hau mal raus.
Und zwar sind beides Thriller von Frieda McFadden heißt sie, glaube ich. Hast du mitbekommen im Kino The Housemaids mit Sydney Sweeney?
Mhm.
Das ist die Autorin davon.
Ah, cool.
Und die Bücher sind wirklich sehr, sehr gut. Einmal The Surrogate Mother und Never Lie.
Cool, also das ist wahrscheinlich, das klingt so, die sind spannend, die liest man schnell durch.
Ja, und die haben halt so richtig crazy Plot-Twists, wo du dir so denkst, was?
Echt? Okay, ja. Cool, dann muss ich mir die mal holen.
Ja, unbedingt.
Also ich lese tatsächlich viel so Sachbücher auch und hätte viel lieber, aber auch so Geschichten, weißt du? Also ich wäre auch sehr empfänglich für Romane oder so,
weil
ich lese viel abends und dann habe ich auch gerne, dass es nicht so...
Oh mein Gott,
Psycho-crazy, irgendwie, dass ich einfach gut schlafen kann.
Wir müssen einen Buchclub machen.
Ja, sehr gerne.
Ich schicke dir ein Buch und du schickst mir eins.
Gerade lese ich eins, was schon auch eine Empfehlung ist, wenn ich noch eins sage.
Ja.
Das heißt Privacy is Power von Carissa Velis, heißt sie, glaube ich. Da geht es so ein bisschen um die, ich sag mal so ein bisschen diesen digitalen Fußabdruck, den wir überall hinterlassen. Und was, wem man quasi durch die Daten, die man über Apps, über alles, was man im Internet benutzt, teilt,
oh Gott,
wem man damit...
Das sollte ich nicht lesen.
Ich weiß, wenn du das liest, das ist schwierig. Ich bin gerade auch so teilweise in inneren Konflikten und trotzdem ist es, glaube ich, super wichtig, sich heutzutage damit zu beschäftigen.
Safe, ja.
Weil jetzt kommt immer mehr KI und so weiter und man kriegt gar nicht mit, wo man Daten hingibt. Und es gibt schon so ein paar Sachen, wo es sinnvoll wäre, sozusagen für mehr Privatsphäre oder so dafür zu sorgen, darauf zu achten oder sich einfach so ein bisschen aware einfach auch zu sein, wem man mit den Daten Macht gibt. Und es fängt schon an zum Beispiel mit sowas wie, welchen Messenger-Dienst benutzt man? Dann gibt's welche, die kosten was. Die benutzt aber niemand. Die anderen sind kostenlos. Wenn etwas kostenlos ist, bezahlst du halt
mit Daten.
Mit Daten. Mit Informationen über dich und so.
Ja.
Und wo einem das dann halt die Daten, die man rausgibt, wo man gar nicht mitbekommt, dass man sie rausgibt oder was man alles akzeptiert, an welchen Stellen im Leben das auf einen zurückkommen kann, auch unter Umständen in negativer Form, wo man vielleicht gar nicht damit rechnen würde, wenn es darum geht, einen Arzttermin zu bekommen, einen neuen Job zu bekommen. Oder weißt du, so, also das ist halt echt krass, weil, also ist ein spannendes Thema, macht nicht so viel Spaß. Weil,
ja, das ist halt das Ding, das ist schon sehr, sehr belastend.
Genau, auch, aber ich muss auch sagen, ich lese das halt gerade dann immer wieder abends und dann denke ich mir so, Gott,
oh nein.
Ich muss nochmal schnell in meine Settings reingehen. Aber ich glaube trotzdem in der heutigen Zeit einfach schon wichtig, dass man sich auch ein bisschen damit beschäftigt.
100%, ja.
Ich bin mir sicher, es werden mehr Leute jetzt deiner Buchempfehlung folgen.
Aber Wissen ist Power,
ist
muss
so.
Man dazu
das
auch sagen.
Das ist tatsächlich in allen Bereichen so. Und das Coole am Internet ist ja, dass man selbst sich so viel Wissen aneignen kann und kompetent werden kann in so vielen Bereichen. Und das ist einfach das Wichtigste, um gute Entscheidungen für sich zu treffen.
Das stimmt. Und das ist ja immer auch das, was man damit macht, ne? Man muss ja nicht alles dann so, wie es im Buch steht, aber man kann
total. Und es sind ja manchmal auch, man muss ja nicht immer alles umdrehen, egal in welchem Bereich, sondern oft sind es ja auch schon Kleinigkeiten, die trotzdem was verändern.
Ja.
Und das finde ich immer wichtig, weil sonst fühlt es sich oft halt auch so überwältigend an.
Ja, total.
Ist genauso auch mit dem Sport, wie steige ich ein oder irgendwas.
Ja.
Also es kann so schnell so überwältigend sein, aber einfach mal so Step by Step kleine Sachen.
Ja.
Und die haben dann auch einen großen Effekt.
Das stimmt.
Cool, Paula. It's a wrap.
It's a wrap.
Vielen Dank. Für dich geht's jetzt mit dem Zug nochmal über den Albula Pass. Diesmal ein bisschen bequemer. Zurück nach Zürich.
Genau.
Und nach Hause.
Nach Berlin.
Und für mich geht's heute noch, also hier oben jetzt noch ein bisschen im Training weiter.
Hast du heute wieder 3 Einheiten?
Ja. Eine habe ich schon gemacht vor dem Podcast. War ich schon laufen.
Sehr gut. Dori war auch laufen übrigens.
Echt? Ich habe mich gefragt, ob ich ihn treffe. Weißt du, wo er langgelaufen ist?
Nee, keine Ahnung.
Okay.
Auf jeden Fall irgendwo schön. Ah, er ist bei dem See, wo wir gestern waren.
Ah, sehr cool.
Da hat er ein Foto gemacht.
Zum Silberplaner See. Sehr, sehr schöne Tour. Cool, dann wünsche ich euch eine super gute Heimreise und wir sehen uns in Rot. Vielen Dank fürs
Gespräch.
Bis in Rot. Ciao,
bye,
ciao.
Bye.